Das ist der ICF Basel Podcast.
Jesus ist nicht auferstanden. So fängt man eine Predigt an nach Ostern. Dann habe ich die volle Aufmerksamkeit. Jesus ist nicht auferstanden. Wenn wir in der Bibel genau lesen, was dort steht, steht, Jesus ist auferweckt worden. Das ist eine passive Form, die dort gebraucht wird, an allen Stellen. Warum sage ich das? Warum mache ich auf den Unterschied aufmerksam? Weil der gleiche Geist, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, ist auch heute hier präsent. Der gleiche Geist Gottes, wo Jesus lebendig gemacht hat, ist auch heute am Morgen da und will wirken. In der letzten Woche haben wir ein paar von diesen Stories angeschaut. Ich sage, seht ihr mich noch? Bin ich irgendwie im Nirvana abgetaucht? Genau. Danke vielmals, Moritz. So gut. So schön. In der letzten Woche haben wir ein paar Jesus-Geschichten angeschaut. Wie Jesus ins Leben von Menschen reinkommt, wie er hoffnungslose Schicksal wendet. Und ich habe diese Reihe vor ein paar Wochen gestartet mit dem Vers aus Hebräer 10, 13, das hat uns begleitet. Da steht, lasst uns unbeweglich an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Gott schenkt uns an Ostern die Hoffnung und es ist uns die Aufgabe, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und ich habe das Bild von diesem Hund gebracht. Ein Hund mit einem Stecken im Maul. Und habe gesagt, unser Job ist es, wie der Hund festzubissen an diesem Stecken. Auch wenn es rüttelt und schüttelt, auch wenn wir vielleicht bodenhaftig verlieren, sollen wir Christen an dieser Hoffnung unbeweglich festhalten. Und das Problem an diesem Bild von diesem Hund, es ist ein bisschen einseitig. Und ich möchte heute auf das eingehen. Weil es könnte der Eindruck entstehen, dass unsere Hoffnung so etwas Lebloses ist. So ein Stecken, wo tot ist und dürr ist. Aber die Bibel, wenn sie über unsere Hoffnung redet, dann sagt sie, wir haben eine lebendige Hoffnung. Warum lebendig? Weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt. Das heisst, unsere Hoffnung ist nicht einfach ein lebloser, trockener Stecken. Unsere Hoffnung ist nicht einfach ein stures, in Stein gemeißeltes Dogma, wo einfach wir uns dran müssen verkrampft festhalten. Sondern die Hoffnung, die will etwas. Die Hoffnung, die hat eine Absicht. Die Hoffnung, die hat einen Plan auch heute am Morgen. Und ich bin überzeugt, es ist kein Zufall, dass du heute am Morgen da bist. Es ist kein Zufall, dass du heute via Livestream zugeschaltet bist, hier auf YouTube oder wo auch immer. Ich glaube, Gott will dir heute begegnen. Gott hat eine Absicht für dich heute am Morgen. Gott hat ein Rendezvous geplant für dich heute am Morgen. Und die Jesus-Geschichte, die wir heute anschauen, verdeutlicht das so fantastisch, die Geschichte von dieser Frau am Brunnen, die Samaritanerin am Brunnen, wo es heisst, sie hat 5 Ehen hinter sich. Und mit dem Mann, was jetzt zusammen ist, das ist nicht ihr Mann. Und die Frau begegnet dem Jesus. Und die Story macht so wunderbar deutlich, dass nicht die Frau Jesus gesucht hat, sondern Jesus die Frau. Es ist nicht so gewesen, dass sie sich nach dieser Hoffnung ausgestreckt hat, sondern die Hoffnung hat sich nach ihr ausgestreckt. Ich finde das eine fantastische Geschichte und wir werden gerade eintauchen in die aus dem Johannes Kapitel 4. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und im Vers 3 bis 5 steht, als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Und den nächsten Satz musst du merken. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es hat geheißen in Vers 4, Jesus hat müssen durch Samaria laufen. Jesus hat müssen durch Samaria laufen. Wenn man das auf einer Karte betrachtet, dann leuchtet das zuerst einmal ein, weil das ist von Galiläa, von Judäa nach Galiläa der direkteste Weg. Aber das ist nicht der Weg, wo Juden normalerweise gegangen sind, wenn sie von Galiläa nach Judäa oder umgekehrt gereist sind. Sie haben einen Umweg gemacht und sind jenseits vom Jordan durchgelaufen. Und der Grund war folgender. Weil Samaria, das Gebiet für Juden, ein unreiner Ort war. Das hat etwas mit der Geschichte zu tun. Wo die Israeliten ins Exil geführt worden sind, sind nachher später Babylonier dort eingesetzt worden und haben sich niedergelassen. Ein paar Juden sind nicht ins Exil. Und dann haben sich die vermischt. Die Juden haben sich mit Babylonien vermischt. Und seitdem haben die Juden, ist da eine Feindschaft drin gewesen, weil man hat gesagt, das sind keine richtigen Juden. Das sind auch nicht richtige Babylonier. Das ist weder Fisch noch Vogel. Und dann haben gesagt, ist spannend, oder? Die haben nicht einmal die gleiche Bibel gehabt, die haben keinen Tempel gehabt. Der Tempel war in Jerusalem. Das heisst, man könnte auch sagen, es ist wie ein Ort vom Kompromiss. Ein Ort, wo Fremdes, Unreines reingekommen ist und der Zugang zu Gott wie verloren gegangen ist. Und ich frage mich heute, ob du in deinem Leben auch so eine Samaria hast. Ich frage mich, ob du auch einen Bereich hast in deinem Leben, wo du als Samaria könntest bezeichnen, einen Ort, wo vielleicht deine Leidenschaft, die mal voll da war, wie verloren gegangen ist. Ein Ort, wo der Zugang zu Gott vertrübt worden ist. Ich frage mich, ob du auch so einen Bereich hast in deinem Leben, wo die Leidenschaft zu Gott wie abhanden gekommen ist. Der Ort heisst dort, dass das dort der Brunnen war, wo der Jakob ausgegraben hat für seine Familie und sein Vieh, oder? Und für seine Sippe. Vielleicht war das ein Ort, wo mal von der Frische gesprudelt hat von Gott, oder? Und ein Ort war vom Leben und von der Leidenschaft. Und da ist irgendetwas reingekommen. Vielleicht ein Kompromiss, den du begangen hast. Vielleicht weißt du genau, warum du in diesem Bereich in deinem Samaria bist. Weißt, vielleicht hast du einen Fehler gemacht. Vielleicht weißt du, es ist ein Streit in deine Familie gekommen. Vielleicht ist jetzt ein Bruch in deine Geschichte gekommen. Du weißt, warum du in deinem Samaria bist. Und vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, gar nicht mit deinen Entscheidungen, warum du dort bist, warum du bist. Vielleicht waren es Entscheidungen von deinen Vorfahren. Vielleicht hat das etwas mit Generationen vor dir zu tun, die Entscheidungen und Kompromisse gemacht haben, die dich in dem Samaria platziert haben, wo du jetzt bist. Ich finde es spannend, der Ort Sichar, wo wir davon gelesen haben, ist hebräisch und heisst auf Deutsch betrunken oder berauscht. Das hat für mich symbolisch zu mir gesprochen, weil vielleicht bist du an dem Ort Samaria und du weißt gar nicht so richtig, wie du dort gelandet bist. Und vielleicht hast du auch die Orientierung verloren und du weißt gar nicht mehr, wie du dort rauskommst. Vielleicht weißt du, warum du dort bist, vielleicht auch nicht. Wie auch immer die Situation ist für dich persönlich. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Jesus muss durch Samaria gehen. Jesus muss heute durch dein Samaria gehen. Er hat eine Begegnung geplant mit dir. Er lebt. Er ist nicht tot. Das ist nicht ein lebloses Dogma und eine theologische Konzeption, wo wir davon reden. Jesus lebt und er hat ein Treffen mit dir geplant und er muss heute durch Samaria gehen. Er hat damals müssen gehen und er muss auch heute durch diese Samaria gehen. Vielleicht schaust du das daheim. Ich möchte dich ermutigen, dein Herz aufzumachen. Jesus lebt auch bei dir daheim. Er ist nicht einfach nur hier in dieser Halle. Jesus muss durch dein Samaria heute gehen. Auch wenn das vielleicht ein unreiner Ort ist. Auch wenn das vielleicht ein Ort ist, wo du denkst, hat Gott nichts verloren. Genau dort geht Jesus heute an. Genau dort geht Jesus heute an. Und jetzt schau dir mal das Timing an, wie Jesus, was dort genau passiert, wenn er dort ankommt und was dort passiert. Wir lesen zusammen in Vers 6 bis 10. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Jetzt musst du ja, macht Johannes die Klammerbemerkung, wo ich vorher darüber geschwätzt habe. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus kommt zur Mittagszeit an der Brunnen an, oder? Seine Jünger sind in die Stadt sicher gegangen, um etwas Essen zu holen. Es ist heiß, er hat Durst, er hat Hunger, er will sich kurz erfrischen. Dann kommt aus dem Dorf sicher die Frau, die samaritanische Frau, und es gibt eine Begegnung. Und Jesus fragt die Frau, hast du mir etwas zu trinken? Gibst du mir etwas zu trinken von diesem Brunnen? Und du musst verstehen, das war nicht üblich gewesen, das war sogar eine Grenzüberschreitung gewesen. Ein Jude redet nicht mit einer Frau öffentlich, das hat man in der antiken Zeit damals sowieso nicht gemacht. Geschweige denn ein Jude mit einem Samaritaner, geschweige denn ein männlicher Jude mit einer weiblichen Samaritanerin. Das geht gar nicht, aber schau, das ist das, was Jesus macht. Er überwindet Konventionen, er durchbricht Sitten, weil er nach Samaria muss, weil er eine Begegnung, auch wenn es von außen komisch aussieht. Jesus ist das egal, er möchte dir heute begegnen. Und er fragt die Frau, hast du mir etwas zu trinken? Und dann sagt Jesus ihr zur Antwort, wenn du wüsstest, wer jetzt vor dir steht, wenn du wüsstest, dass vor dir nicht einfach ein totes Konstrukt ist, das man Hoffnung nennt. Wenn du wüsstest, dass vor dir die lebendige Hoffnung steht, dann würde ich nicht dich fragen, um etwas zu denken, sondern du mich. Und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Wasser, von dem du, wenn du trinkst, nie mehr Durst hast. Weil die Quelle von diesem Wasser nicht extern von dir zu finden ist, sondern intern mit dir mitreist. Und genau das ist das, was Jesus nachher sagt in Vers 13 bis 15. Jesus entgegnet dir. Und er zeigt auf den Brunnen, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. In anderen Worten sagt Jesus, hey, look, wenn du zu dem Brunnen kommst und kommst zu trinken, das stillt deinen Durst schon vorübergehend. Und das ist auch wichtig und das ist auch richtig, wir müssen Wasser trinken. Aber wenn du von dem Brunnen trinkst, wirst du irgendwann trotzdem wieder Durst haben. Man könnte das auch übertragen auf andere Lebensbereiche. Hey, wenn du das Geld hast, das stillt deine Sehnsucht nach Zeug schon kurzfristig, aber nicht langfristig. Das Haus, wo du dich danach sehnst, die Sehnsucht nach einem Zuhause, nach einem Nachkommen, Platz für deine Familie, das Haus, wo du davor träumst, ich sag dir, das stillt deine Sehnsucht nach einem Zuhause noch kurzfristig. Die Karriere, der Job, die Position, stillt deine Sehnsucht nach Anerkennung und nach Bestimmung nur kurzfristig. Die Beziehung, wo du reingehst und denkst, ich finde Liebe und Annahme, stillt die Sehnsucht nur vorübergehend. Aber Jesus sagt, das, was ich dir gebe, stillt deinen Durst für immer. Das ist Wahnsinn, stell dir vor, Jesus sagt, ich gebe dir etwas zu trinken, wenn du von dem trinkst, hast du nie mehr Durst. Wer will schon nicht von dem trinken, oder? Und genau das sagt die Frau zu ihm. Im nächsten Vers, die Frau sagt zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe und hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und es wird offensichtlich, die Frau meint, wenn sie von dem Wasser bekommt, wo Jesus gibt, muss sie nicht mehr an den Brunnen schöpfen, oder? Weil sie dann nie mehr Durst hat nach Wasser. Aber schau, Jesus redet nicht von materiellem Wasser hier. Jesus redet nicht von physischem Wasser, sondern er redet von einem geistlichen Wasser. Er redet von einem Wasser, das nicht etwas zu tun hat mit dem, ob du jetzt von dem Wasser trinkst oder nicht. Das ist eine andere Ebene, die Jesus da anspricht. Jesus redet hier von unseren vermeintlichen Durststiller in Samaria. Jetzt schau mal, was Jesus dieser Frau zur Antwort gibt. Ich finde das fantastisch. Hey, die Frau sagt, okay, gib mir von dem Wasser, gib mir von dem Wasser. Wer möchte von dem Wasser? Wer möchte von dem Wasser, dass man nie mehr Durst hat und die Quelle läuft mit dem mit? Oder? Wer will? Ich will. Okay, Jesus, gib mir von dem Wasser. Und dann sagt Jesus, du willst von dem Wasser? Du willst von dem Wasser? Okay, ich gebe dir das Wasser. Jetzt liest den nächsten Satz. Der nächste Satz, das ist der nächste Satz von Jesus. Folgenden, Vers 16. Geh und rufe deinen Mann. Da ist keine Pause dazwischen. Das ist das, was Jesus ihr als Antwort gibt. Hol deinen Mann. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ist es nicht krass? Ist es nicht krass? Du bist von dem Wasser. Ich gebe dir das Wasser. Aber zuerst hol dich mal. Du willst von dem Wasser, wo dir der Durst für immer stillt. Ich gebe dir von dem Wasser. Aber zuerst müssen wir etwas klären. Hol mir deinen vermeintlichen Durststiller. In einem Moment deckt Jesus die Geschichte von dieser Frau auf. In einem Moment kommt alles ans Licht. Die Frau ist völlig entlarvt. Ja, nicht nur einmal hast du gesagt, stimmt, du hast 5 gehabt. Mit dem, was du jetzt haben, ist nicht dein Mann. Alles ist am Licht. Alles ist offenbar. Schau, es gibt einen Grund, wieso die Frau allein an dem Brunnen war. Normalerweise sind die Frauen am Morgen oder am Abend, wenn die Sonne nicht mehr so heiß ist, zusammengegangen. Aber die Frau hat eine Geschichte, oder? Die Frau war bekannt für ihre Männergeschichten. Es gibt einen Grund, wieso die allein an der Brunnen ist und die Mittagshitze auf sich genommen hat, weil sie hat wollen allein sein. Sie hat sich den Blick von den anderen Frauen und dem Geschwätz der Frauen nicht wollen aussetzen. Und wir wissen nicht genau, wieso sie 5 Ehen hinter sich hatte. Das wissen wir nicht genau, es steht nicht. Sie ist vielleicht verwitwet, vielleicht ist sie selber entlohnt worden, vielleicht hat sie einen untreuen Lebensstil geführt, wir wissen es nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Frau ihre Sehnsucht nach Annahme und Liebe gesucht hat in all diesen Beziehungen und sich verirrt hat. Und sie sagt, Jesus, gib mir von dem Wasser, wo mich Durst für immer still. Und Jesus, ja, ich gebe dir von dem. Aber zuerst bring mir deinen vermeintlichen Durst still. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist ja mega assi, Jesus, von dir. Die Frau sogar bloßstellen. Das ist ja wirklich auch irgendwie ein bisschen unfeinfühlig, Jesus, oder? Einfach so in einem Moment ihre ganze Geschichte auspacken, ihre Scham eigentlich aufzudecken, alles ans Licht zu bringen. Und du musst verstehen etwas bei Jesus. Jesus bringt Sachen nicht ans Licht. Jesus tut nicht Sachen entlarven, um dich zu beschämen. Das ist nicht der Grund, wieso er das macht. Jesus tut uns nicht ans Licht, das Zeug ans Licht bringen, um unsere Vergangenheit irgendwie aufzudecken und dort zu bohren und so. Schau, Jesus interessiert sich gar nicht für deine Geschichte. Was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit. Es geht ihm nicht darum, was gesehen ist, ist gesehen. Jesus interessiert sich nicht für deine Geschichte, aber er interessiert sich für das, was die Geschichte mit dir gemacht hat. Das ist sein Interesse. Und Jesus macht dieser Frau in einem Moment deutlich an dem Brunnen. Ich weiß alles über dich. Ich weiß alles. Ich kenne deine ganze Geschichte. Und er macht in einem Moment alles, bringt er ans Licht. Ich kenne deine Sehnsucht. Ich kenne deine vermeintlichen Durststille. Ich kenne all die Beziehungen, die in den Sand gesetzt worden sind. Ich weiß alles über dich. Und Jesus weiß alles über die Frau und lehnt sie trotzdem nicht ab. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Jesus zeigt der Frau, er weiß alles und liebt sie trotzdem. Er weiß alles und nimmt sie trotzdem an. Und das ist fantastisch. Da sehen wir die Eigenschaft von Jesus, wo an anderer Stelle auch so formuliert ist. Man sagt, in Jesus findet sich Gnade und Wahrheit zusammen. Und wir haben oft Mühe, die 2 Sachen zusammenzubringen. Und das ist auch schwierig, oder? Wir sagen, Gnade ist doch nett und vergibt und schaut über Schuld hinweg und das macht sie. Und Wahrheit passt da nicht zusammen, weil das bringt Sachen ans Licht und macht Sachen klar. Aber Gnade, die wirklich wirkt, Gnade, die wirklich wahr ist, tut nicht einfach hinwegschauen über Schuld. Sondern es wird alles offensichtlich, es wird alles klar und dann wird vergehen. Schau, die grösste Angst von einem Menschen ist es, wenn alles ans Licht kommt, wenn alles offenbar wird, dass man dann abgelehnt wird. Das ist die grösste Angst von jedem Menschen. Darum tun wir Make-up auftragen, darum zeigen wir uns von der schönen Seite, darum tun wir so, als wäre alles gut. Weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Darum gehen wir am Mittag an Samaria, an den Brunnen. Wenn es heiß ist, wir nehmen uns die Mittagshitze auf uns, weil wir nicht gesehen werden wollen. Weil wir die Sachen verbergen wollen, wo wir uns dafür schämen. Weil wir Angst haben, dass wir abgelehnt werden. Das ist unsere grösste Angst. Und gleichzeitig ist unsere grösste Sehnsucht von jedem Mensch, dass alles offensichtlich wird, alles ans Licht kommt und dass wir dann angenommen werden. Das ist unsere grösste Sehnsucht. Schau, Jesus deckt nicht auf, Jesus entlarvt nicht, weil er uns will beschämen, sondern weil er will, dass wir erkennen, dass er uns bedingungslos annimmt. Darum bringt Jesus Sachen ans Licht, weil er dir so klar machen kann, du bist trotz allem angenommen. Es heisst von dieser Frau, die geht natürlich durch, oder? Wo sie merkt, hey, der verurteilt mich. Der weiss alles und verurteilt mich. Und wir lesen im nächsten Vers 28. Und die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, oder? Hat durchgegangen, lässt ihren Wasserkrug dort, vergisst völlig, um was es geht, oder? Wieso sie eigentlich gekommen ist. Ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Moment mal. Welche Ehebrecherin rennt in die Stadt zurück, wo sie bekannt dafür ist, dass sie eine Beziehung nach der anderen hat. Welche Frau macht das? Und sagt, hey, ich habe einen Mann getroffen. Allein am Brunnen. Und er hat mir alles gesagt, was ich je gemacht habe. Wer macht das? Das machst du nur, wenn du völlige Entschämung widerfahren ist. Das machst du nur, wenn du völlig entschämt worden bist. Das machst du nur, wenn du weißt, du bist trotz all deiner Fehler angenommen worden von Gott im Himmel. Mich fasziniert das so unglaublich an Gott. Und ich frage mich heute, was ist dein Durststiller? Was ist dein Samaria? Was ist dein Brunnen in der Mittagshitze, wo du eigentlich allein möchtest sein? Was ist der Ort, wo du dich schämst eigentlich dafür und dich verstellst für das, was du machst und das, was du denkst und für das, was du bist, weil du Angst hast, dass wenn dann das Licht kommt, wirst du abgelehnt. Darf ich dir heute sagen, Jesus kennt dich. Er weiß alles. Es ist nichts verborgen vor ihm. Und er liebt dich trotzdem. Jesus weiß von deiner Verirrung. Jesus weiß von deinen vermeintlichen Durststiller. Jesus weiß um die Samaria. Jesus weiß um deinen Brunnen. Und er will genau dort an. Er will genau dort an. Willst du von dem Wasser trinken, wo dir den Durst für immer nimmt? Willst du die Quelle in dir haben, dass du die nicht außerhalb von dir suchen musst, sondern in dir? Dann sagt Jesus, wird ehrlich zu mir, bring mir deinen Durststiller. Ich weiß es eh, bring mir ihn. Bring mir die Durststiller. Wir Menschen haben so Angst, unser Gesicht zu verlieren, oder? Wir haben so Angst, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wir haben so Angst, dass alles offensichtlich wird, weil wir Angst haben, dass wir dann abgelehnt werden. Oder darum tun wir auf Social Media auch die schönen Seiten von uns posten, oder? Ist doch so. Wenn man etwas postet, dann postet man meistens etwas davon, wenn man gut aussieht, oder? Man postet etwas davon, wenn man intelligent aussieht. Man hat ein Zoom-Meeting mit einem Bücherregal hinter, dass alle sehen, wie viele Bücher man liest. Wir zeigen uns von der besten Seite. Wir posten Fotos und Videos nicht von unseren Kindern, wenn sie am Schreien sind und durchgehen sind. Wir posten Videos von den Kindern, wenn sie lachen und alles toll ist. Oder? Wir posten unsere Highlights und nicht unsere Lowlights. Und ich möchte dir einfach heute sagen, Gott kann dir nicht in deinen Highlights begegnen. Wenn du das Wasser willst, muss er ins Tiefste gehen von deinem Leben. Weil nur dort kann er dir zeigen, dass er alles weiß und dich trotzdem liebt. Jesus kann dir nicht auf Facebook begegnen. Dort bekommst du Likes und ein bisschen Serotonin. Glaub es, das ist nur kurzfristig gut. Jesus gibt dir nicht Likes. Jesus entlarvt dich und sagt, ich liebe dich trotzdem. Und gibt dir ein Wasser, das dich für immer in alle Ewigkeiten durchstillt nach Annahme und Anerkennung. Ich liebe die Geschichte, weil für mich ist das ein Bild davon, wie Gott ist zu uns Menschen. Es ist für mich ein Bild davon, dass Samaria, das ist vielleicht dein Leben, das ist vielleicht mein Leben. Aber es ist auch unsere Welt, oder? Normalerweise gehst du nicht durch Samaria durch als Jude. Normalerweise geht Gott nicht, wird nicht Mensch und kommt auf die Welt, oder? Normal, das ist nicht normal. Aber Jesus, ich finde das faszinierend, Gott wird Mensch, kommt auf die Welt, will von Judäa nach Galiläa und dann geht durch Samaria. Warum? Weil er der Frau will begegnen. Und er begegnet ihr nicht in der Stadt, dort, wo man vielleicht könnte noch vorgehen, dass alles richtig ist, sondern er begegnet ihr am Brunnen, wo gerade klar ist, warum sie allein dort ist. So funktioniert Jesus, wenn du ihn willst. Kannst du nicht nur halb haben. Jesus ist nicht interessiert an unseren Masken. Jesus ist nicht interessiert am Schein. Jesus will dich. Und er kommt in die Samaria hinein. In deine Welt, an deinen Brunnen. Und dann sagt er, bring mir deinen Durststiller. Bring mir ihn. Ich weiss eh davon. Ich liebe dich trotzdem. Es ist, Leute, es ist die beste Botschaft, die es gibt. Es gibt in keiner anderen Religion auf dieser Welt. Ist das so? In jeder anderen Religion sucht der Mensch Gott. Überall streckt sich der Mensch nach Gott. Du musst auf diesen Berg raufgehen, musst die Gebote erfüllen, musst die Rituale machen, musst so beten. In keiner anderen Religion sucht Gott den Mensch. Das ist einzigartig. Das ist eine lebendige Hoffnung. Die hat eine Absicht. Die will etwas auch heute. Und die ist da. Und die Hoffnung heisst Jesus. Und der Jesus lebt. Und er will dir begegnen heute. Aber er kann es nur, wenn du ehrlich bist. Amen. Vielleicht bist du heute da und du hast das zum ersten Mal gehört von dieser Liebe von Gott, die dir persönlich gilt. Vielleicht schaust du das online oder am Podcast im Nachhinein. Vielleicht bist du auch hier in der Halle heute. Dann darfst du jetzt das Gebet mitbeten mit mir. Und vielleicht bist du da und du merkst, du musst es wieder machen. Du musst dein Herz wieder neu, ehrlich Gott angeben. Dann darfst du das mit mir mitmachen jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du in mein Samaria kommst. Dass du den Weg auf dich nimmst und mir begegnest. Und Jesus, ich dachte dir, weißt du schon alles? Ich muss es nicht einmal bekennen, Jesus, du weißt alles. Das ist gar nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass du mich liebst. Und ich möchte auch von dem Wasser haben, wo mich Durst nach Annahme, mein Durst nach Leben, meine Sehnsucht nach einem Zuhause, dass gestillt wird. Amen. Amen.